Ich würde vorschlagen, dass wir ab Vers 3 lesen. Also 1. Samuel, Kapitel 28, ab Vers 3. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Und Saul hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben. Und die Philister versammelten sich, kamen und lagerten bei Schunem. Und Saul versammelte ganz Israel, und sie lagerten auf dem Gebirge Gilboa. Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch Propheten. Da sagte Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Knechte sagten zu ihm: Siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Und Saul machte sich unkenntlich, zog andere Kleider an und ging hin, er und zwei Männer mit ihm. Und sie kamen zu der Frau bei Nacht. Und Saul sagte: Wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir herauf, wen ich dir nennen werde. Aber die Frau antwortete ihm: Siehe, du kennst ja das, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Und warum stellst du mir eine Falle, um mich zu töten? Und Saul schwor ihr bei dem Herrn: So wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sagte die Frau: Wen soll ich dir heraufholen? Und er erwiderte: Hole mir Samuel herauf. Als aber die Frau Samuel sah, schrie sie laut auf und sagte zu Saul: Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Und der König sagte zu ihr: Fürchte dich nicht. Nun, was siehst du? Die Frau antwortete Saul: Ich sehe einen Geist aus der Erde heraufsteigen. Er sagte zu ihr: Wie sieht er aus? Und sie antwortete: Ein alter Mann steigt herauf, er ist in ein Oberkleid gehüllt. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Gesicht zur Erde und fiel nieder. Und Samuel sprach zu Saul: Warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufkommen lässt? Und Saul antwortete: Ich bin in großer Bedrängnis, denn die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortete mir nicht mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Da ließ ich dich rufen, damit du mir zu erkennen gibst, was ich tun soll. Und Samuel sprach: Warum fragst du mich, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat, und der Herr hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und es David, deinem Nächsten, gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen flammenden Zorn nicht an Amalek ausgeführt hast, darum hat dir der Herr das heute angetan. Und der Herr wird auch Israel mit dir in die Hand der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heerlager Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Da fiel Saul plötzlich seiner Länge nach zur Erde, und er geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Da es jetzt keine Auslegungspredigt sein soll, möchte ich einfach mal an dieser Stelle aufhören. Wir haben alles Nötige gelesen, was zur Beantwortung der Frage hoffentlich dienlich ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Abschnitt. Es ist doch sehr eine dunkle Passage, oder? Also Saul verkleidet sich bei Nacht, geht zu einer toten Beschwörerin, und der Geist Samuels kommt wirklich hervor. Es ist wirklich eher etwas Mystisches, eines der dunkelsten Passagen ja in der Heiligen Schrift, wenn man so will. Es ist aber auch einer der widersprüchlichsten. Saul hat nämlich die Wahrsager vertrieben. Er hat die Totenbeschwörer vertrieben. Und anstatt jetzt seinem Wort treu zu sein, sagt er: Holt mir die Totenbeschwörer wieder zurück. Und Komischerweise wissen die Knechte ganz genau, wo die Totenbeschwörer sich versteckt halten. Die Knechte Sauls, in Endor ist eine, wir wissen es, dort hält sich eine versteckt. Kannst ruhig zu ihr hingehen. Dann aber auch Saul. Warum holt Saul Samuel hervor, wo er doch weiß, dass Samuel ein Prophet des Herrn ist und der Herr ihm nicht antwortet? Warum sollte jetzt Samuel hervorsteigen, und ihm eine andere Antwort zu geben? Also es ist ein bisschen widersprüchlich, was Saul hier macht. Und wir wollen jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, sondern grundsätzlich, um was geht es hier in unserem Abschnitt? Und das Grundsätzliche, um was es hier geht, ist das Wort des Herrn. Denn das ist überhaupt der Anlass, warum wir überhaupt diese ganze Geschichte von der Totenbeschwörung haben. Es heißt in Vers 6, dass Saul es erst beim Herrn versucht hat. Und Saul befragte den Herrn. Aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch die Urim noch durch Propheten. Also in unserem Abschnitt geht es primär um das Wort Gottes. Und egal welchen Weg Saul aufgesucht hat, um Weisung zu bekommen vom Herrn, durch Urim oder durch Träume oder durch Propheten, nichts hat funktioniert. Der Herr hat ihn verworfen. Und nur nebenbei, das ist das härteste Gericht, was einen Menschen treffen kann. Natürlich, Krankheit ist schlimm. Der Tod ist schlimm, wenn es unseren Geliebten, in unserem geliebten Umfeld passiert. Aber dass der Herr uns persönlich nicht mehr antwortet, wenn wir beten und sagen, Herr, hilf mir, und der Herr hört es, weil er allwissend, allmächtig ist, aber einfach nicht reagiert. Er ignoriert sozusagen hier Saul. Und es ist wichtig für unser, unsere Frage zu beantworten. Und weil das nicht funktioniert hat, hat Saul nicht mehr beim Herrn nachgefragt. Er wollte keine Lebensweisung mehr beim Herrn, sondern er hat die götzendienerische Variante genommen, um Lebensweisung zu bekommen. Es ist nicht mehr beim Herrn versucht, sondern hat sich, hat Mittel genommen, die die Götzendiener benutzt haben, nämlich Totenbeschwörung. Wir sehen das in 5. Mose Kapitel 18. Ich werde jetzt so ein bisschen Bogen machen, aber dann hoffentlich die Frage gut und richtig beantworten können. In 5. Mose Kapitel 18 sehen wir, dass Wahrsagerei, Zauberei, Magie, Totenbeschwörung, all diese Dinge die Mittel sind, wie Menschen außerhalb von Israel Worte des Lebens bekommen wollten. In 5. Mose Kapitel 18, wir kennen das Kapitel, oder wir kennen ganz bestimmten Abschnitt in diesem Kapitel, nämlich die Prophezeiung über einen kommenden Propheten. Ja, Mose ist schon alt, er wird bald sterben, das Volk wird in das Land Kanaan einziehen. Und die Frage ist dann im Land Kanaan, wenn Mose auch nicht mehr da ist, wie bekommt das Volk Gottes Weisung? Wie bekommt es das Wort des Herrn? Und deswegen prophezeit Mose hier einen kommenden Propheten, das natürlich auf Jesus Christus hindeutet, aber bis er kommt, andere Propheten kommen. Aber hier lesen wir jetzt ab Vers 9. Warum überhaupt der Anlass über diese Prophetie? Ab Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Greueln dieser Nation gleich zu tun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei betreibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und Wahrsager, du aber, so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet. Und jetzt ist ja die Frage, ja gut, du hast jetzt viel verboten, was wir nicht machen dürfen. Keine Zauberei, keine Wahrsagerei, keine Totenbeschwörung. Aber jetzt ist ja die Frage, was sollen wir tun? Wie bekommen wir Lebensweisung? Wie bekommen wir das Wort des Herrn? Und jetzt folgt der Abschnitt praktisch über die Prophetie. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Und wie gesagt, das ist die Weisung oder die Prophetie auf den Herrn Jesus Christus. Aber bis Jesus kam, gab es ja natürlich viele Propheten. Und die haben ja auch nichts anderes getan, als das Wort des Herrn weiterzugeben. Und das beinhaltete natürlich das Evangelium und diesen kommenden Propheten. Und genauso war das bei Saul. Sein Prophet war Samuel und er hätte auf ihn hören sollen in allen Dingen. Er als König stand nicht über dem Wort Gottes, sondern er stand unter dem Wort Gottes. Wenn ihr Kapitel 17 zu Hause mal aufschlägt, dort findet ihr das königliche Gesetz. Und da heißt es immer wieder, der König, der kommende König in Israel soll sich eine Abschrift vom Gesetz machen. Warum? Er soll merken, dass er einer unter den Brüdern ist und dass er nicht über dem Volk steht und sozusagen tyrannisch über das Volk herrscht, sondern es soll unter dem Volk stehen und er soll dafür sorgen, dass das Wort des Herrn in seinem Volk reichlich herrscht. So wird er seine Herrschaft festigen. Und genau das alles sehen wir nicht bei Saul. Genau das Gegenteil sehen wir bei Saul. Als Saul in die Schlacht zog und ein Opfer schlachten sollte, aber Samuel dieses Opfer schlachten sollte, hat er nicht auf Samuel gewartet, sondern er hat sich stark gemacht, so heißt es, und hat dieses Opfer selbst geopfert. Er hat den Bann an seinen Feinden nicht vollstreckt, obwohl sie genau diese Dinge getan haben, was wir hier gelesen haben in 5. Mose Kapitel 18. Sie ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen, um Lebensweisung zu bekommen. Und aus diesem Grund sollte Israel die Nationen aus dem Land vertreiben. Und Saul hat es eben nicht getan. Und das führt uns zu dem grundsätzlichen Problem von Saul. Wenn ihr mit mir 1. Samuel Kapitel 15 mal aufschlägt oder nachlest, in 1. Samuel Kapitel 15 Vers 26, da heißt es, dieses Grundproblem von Saul. Da ist die Situation gerade, dass eben Saul diesen Bann nicht an seinen Feinden vollzogen hat. Und in Vers 26 heißt es dann, aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen. Du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Genau das ist das Problem von Saul gewesen. Er hat das Wort des Herrn verworfen. Und in 1. Chronik Kapitel 10, Vers 13 bekommen wir nochmal die Zusammenfassung. Und jetzt kommen wir hoffentlich gedanklich auch zurück zu 1. Samuel Kapitel 18 und zu der Totenbeschwörerin. Erste Chronik, Kapitel 10, Vers 13. So starb Saul wegen seiner Untreue, die er gegen den Herrn begangen hatte, in Bezug auf das in Bezug auf das Wort des Herrn, das er nicht beachtet hatte und auch, weil er den Totengeist befragt hatte und um Rat zu suchen. Hier haben wir nochmal die Zusammenfassung, warum Saul verworfen wurde, weil er das Wort des Herrn verworfen hat und als Kirsche auf der Sahnetorte am Schluss seines Lebens noch zur Totenbeschwörerin gegangen ist, um Weisung zu erhalten. Er hat damit offenbart, sozusagen sein Innerstes offenbart und hat gesagt, ich bin eigentlich ein Götzendiener. Das, was das Volk des Herrn nicht tun sollte, weil das Götzendiener tun, genau das hat Saul getan. Es offenbart sozusagen sein Innerstes. Und er bekommt durch die Totenbeschwörerin, also nicht durch die Totenbeschwörerin wirklich, es ist nämlich auch interessant, die Totenbeschwörerin hat Samuel eigentlich gar nicht aus dem Tod heraufgeholt. Sie war nämlich überrascht, als Samuel hervorkam. Ja, wir lesen das in Vers Kapitel 28, lesen wir das. In Vers 12, genau. Als aber die Frau Samuel sah, also davor haben sie sich noch unterhalten und haben gesagt, ja, wen soll ich dir heraufholen? Und jetzt heißt es in Vers 12, als aber die Frau Samuel sah, sie sah plötzlich Samuel. Sie hat nicht ihr Abracadabra gemacht, sondern sie hat sofort Samuel gesehen und ist erschrocken. Und sie schrie auf und schrie, du bist ja Saul. Also sie wusste dann aufgrund dessen, dass sie Samuel gesehen hat, dass das Saul sein muss. Was ich damit sagen möchte, dass Samuel hier auftaucht in unserem Kapitel, ist die Sendung Gottes. Gott sendet Samuel nochmal zum Schluss zu Saul und verkündet ihm das letzte Urteil. Nochmal die Bestätigung, ihr werdet gerichtet werden. Und das Interessante ist, dass genauso das erste Samuel-Buch auch angefangen hat. Wir haben nämlich das Haus von Eli am Anfang, das untreu war dem Herrn gegenüber, die auch das Wort des Herrn verworfen haben. Und Eli hat ja es verpasst, seine Söhne zu warnen, hat gesagt, wenn ihr so weiterlebt und das Volk unterdrückt, das Wort des Herrn verwirft, sie haben ja die ganzen Opfer von ihnen gestohlen sozusagen, und er hat es verpasst, sie zu warnen, und er hat es dann am Ende hat er dann einfach nur gesagt, hört auf damit, es ist nicht gut und so weiter. Und dann steht da, dass der Herr es nicht zuließ, dass die Söhne auf Eli hörten, weil der Herr beschlossen hat, sie zu richten. Das ist ein heftiger Satz, aber genau das ist das, was wir hier bei Saul finden. Der Herr antwortete dem Saul nicht mehr, weil er beschlossen hat, ihn zu töten, weil er beschlossen hat, ihn zu vernichten, aufgrund dessen, dass er den Herrn verworfen hat. Und die Söhne Elis am Anfang vom ersten Buch Samuel sterben am selben Ort wie Saul. Finde ich noch ganz interessant. In Kapitel 29, Vers 1 sehen wir, dass die Schlacht an einem bestimmten Ort war, nämlich in Afek. Und die Philister versammelten alle ihre Heere bei Afek. Und dann geht der Kampf los. Die Philister gegen Israel, wo dann Saul tatsächlich mit seinen Söhnen stirbt. Und genauso wie das erste Buch Samuel angefangen hat, genauso hört das erste Buch Samuel auf. Im ersten Buch Samuel sterben das Haus der Priester und am Ende stirbt das Königshaus Saul. Aber nur jetzt so am Rande. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Genau, mir ist es nochmal wichtig zu betonen, dass Saul das Wort des Herrn verworfen hat und dass es nicht unbedingt, also nicht nur an einem falschen Verhalten war. Also natürlich auch am falschen Verhalten, aber sein Problem war viel, viel tiefer. Er hat dem Herrn von Anfang an nicht vertraut. Von Anfang an war Saul ein Götzendiener. In diesem Sinne, dass er aus seiner eigenen Kraft gelebt hat, und wenn Menschen aus ihrer eigenen Kraft leben, automatisch leben sie auch zu ihrer eigenen Ehre. Denn sie haben ja schließlich dafür gesorgt, dass sie ein gutes Leben haben, dass König Saul zu König Saul wurde. Das hatte sich selbst zu verdienen. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Mir ist es wichtig, noch zu betonen, weil dann deutlich wird, was in Saul wirklich vorging. Wir sehen das an so vielen Stellen. Also gerade am Anfang von Saul seiner Berufung. Samuel gibt Saul 3 Zeichen mit, wo er sagt, der Herr bestätigt deine Königsherrschaft, dass du König über Israel bist. 3 Zeichen. Und diese 3 Zeichen erfüllen sich auch. Gott bestätigt sozusagen, du bist der König. Und was macht Saul? Er versteckt sich. Samuel kommt ja, der Prophet kommt ja dann in das Dorf von Saul und wirft Lose und sagt, ich möchte einen König küren. Er wusste natürlich, dass es Saul ist, aber als Bestätigung für das gesamte Volk warfen sie Lose, und das Los kam wirklich auf die Familie von Saul. Und Saul, anstatt rauszugehen, im Vertrauen des Herrn zu sagen, ich bin euer neuer König, nicht aus meiner eigenen Kraft, nicht weil ich das wollte, nicht weil ich darum gekämpft habe, sondern weil der Herr mich gesalbt hat, um euch, um zu schauen, dass die Herrschaft in diesem Volk unter dem Wort des Herrn geschieht, versteckt er sich. Versteckt er sich hinter einem Wagen, glaube ich, und drückt sozusagen das Misstrauen gegenüber den Herrn aus. Und man sieht es noch an vielen anderen Stellen. Was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, so langsam wird es deutlich, ist Saul gerettet oder nicht? Das Problem dabei ist, warum überhaupt diese Frage entsteht, ist natürlich Vers 19. Und das ist natürlich die Problematik. Also in Kapitel 28, Vers 19 in unserem Text. Und der Herr wird auch Israel, spricht Samuel zu Saul, mit dir in die Hand der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heerlager Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Und genau hier ist ja die Problematik. Hier sagt Samuel zu Saul, du wirst bei mir sein. Und jetzt kann man diesen Vers auf 2 Arten verstehen. Entweder sagt Samuel, du wirst bei mir sein, in meiner Gegenwart, im Himmel, beim Herrn. Oder Samuel sagt hier, du wirst bei mir sein, in dem Sinne, du wirst sterben. Du wirst nicht mehr auf Erden sein, sondern du wirst schlicht und ergreifend sterben. Und ich denke, der Kontext macht es deutlich. Kapitel 31 haben wir dann diese Erfüllung, dass Saul und seine Söhne tatsächlich sterben. Und deswegen deute ich die Stelle auf jeden Fall auf die zweite Möglichkeit, also dass Samuel nicht ausdrücken möchte, dass er sagt, du wirst zu mir in die Gegenwart Gottes kommen, sondern dass er einfach sagt, du wirst mit deinen Söhnen sterben. Das Gericht an dir wird wirklich vollzogen werden. Hinzu kommt natürlich Vers 16, nur ganz kurz als Unterstreichung dessen, dass Saul nicht gerettet ist, dass er von Anfang an kein Jesus-Nachfolger war, dass er kein Christ war. Und Samuel sprach, warum fragst du mich, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Sowas zu sagen, bedeutet einfach nicht nur, dass seine Königsherrschaft aufgehört hat, sondern dass er wirklich gerichtet wird. In Ewigkeit. Ich möchte jetzt aber so langsam überleiten in unser zweites Thema. Die ganze Thematik wird noch schwieriger. Und jetzt, normalerweise sollte jetzt gute Prediger würden jetzt irgendwas Lockeres einbauen, irgendein persönliches Beispiel, aber ich habe einfach so viele Bibelstellen. Ich möchte euch einfach bitten, nochmal mit mir tiefer in das Problem von Saul mit einzusteigen, weil es nochmal zwei Verse gibt, wo man denkt, hat er das denn nicht noch doch verstanden? Hat er es denn nicht doch kapiert? Lass mit uns 1. Samuel Kapitel 10 aufschlagen, dann wird es hoffentlich deutlich, was ich damit meine. In Kapitel 10 ist gerade diese Zeichenhandlung, von denen ich am Anfang gesprochen habe, diese Bestätigung darüber, dass er wirklich König wird. Und wir haben in Vers 9 und 10 haben wir eben diese tiefere Problematik. Und es geschah, als er sich umwandte, also hier ist die Rede von Saul, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. Schwierig. Saul hat ein anderes Herz bekommen. Jetzt ist aber die Frage, was für ein Herz? Denn es muss ja nicht unbedingt heißen, dass Saul ein neues Herz bekommen hat. Stehen tut ja hier, er hat ein anderes Herz bekommen. Nicht, er hat ein neues Herz bekommen. Diese Formulierung, dass bevor ich da jetzt euch noch ein paar Bibelstellen gebe, noch Vers 10, das wird noch schwieriger. Als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam ihm eine Schar von Propheten entgegen. Und der Geist Gottes kam über ihn, dass er in ihrer Mitte weissagte. Jetzt hat Saul auch noch den Geist Gottes bekommen und hat prophezeit. So, ihr merkt, dass es schwierig ist und dass es auf jeden Fall nötig ist, dass wir herausfinden, wie hat der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt. Ich möchte aber nur ganz kurz auf die erste Stelle zurückkommen, auf das andere Herz. Dass Saul ein anderes Herz bekommen hat oder allgemein im Alten Testament, dass Menschen ein anderes Herz bekommen haben, haben wir nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderen Stellen. Und ich möchte euch jetzt zwei Bibelstellen geben, wo euch zeigen, dass es nicht unbedingt was Gutes sein muss. Lass mit uns zuerst in Psalm 105 gehen. Und dort finden wir dieselbe Formulierung in Vers 24 und 25. Und hier geht es um das Volk Israel in Ägypten. Da heißt es, und er machte, also der Herr machte sein Volk sehr fruchtbar, er machte es stärker als seine Bedränger, also Ägypten. Und jetzt, und er wandelte ihr Herz, also das Herz der Ägypter. Er wandelte das Herz der Ägypter, sein Volk zu hassen, Arglis zu üben an seinen Knechten. Der Herr wandelte das Herz der Ägypter, dass sie, die Ägypter, jetzt das Volk Israel bedrängten und unter die Sklaverei brachten. Das war natürlich die Vorbereitung darauf, dass der Herr sie dann mit mächtiger Hand befreit. Aber der Herr wandelte das Herz der Ägypter um. Und jetzt noch eine Stelle in 2. Mose, Kapitel 14, Vers 5. Da befinden wir uns in derselben Zeit. Da geht es aber nicht um das Herz der Ägypter und um das Herz des gesamten Volkes Ägypten, sondern um das Herz des Pharaos. Kapitel Kapitel 14, Vers 5, da geht es auch darum, dass die 10 Plagen sind vorbei. Der Pharao hat sein Volk bereits ziehen lassen, Israel bereits ziehen lassen, nicht sein Volk. Und jetzt passiert Folgendes in Vers 5, Kapitel 14, Vers 5. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seine Hofbeamten gegen das Volk und sie sagten, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Hier haben wir diese Formulierung, da wandte sich das Herz des Pharao und der Hofbeamten. Das sind dieselben hebräischen Worte, wie wir bei Saul haben. Und in den letzten zwei Bibelstellen, Psalm 105 und jetzt hier 2. Mose, geht es um nichts Positives, dass das Herz sich gewandt hat. Das bedeutet, dass das Herz, dass Gott Saul ein anderes Herz bekommen hat, dass sein Herz sich gewandt hat, ist nicht unbedingt etwas Positives. Meiner Meinung nach ist es auch nichts Positives. Es kann gut sein, dass sein Herz sich wandte und er Zuversicht in seine eigene Kraft und in seine eigene Stärke bekommen hat. Ich meine, einen kleinen Hinweis bekommen wir in den Vers. Ich habe das jetzt nicht so tief diesen Vers studiert, aber nur eine Beobachtung. Es heißt ja am Anfang, er wandte sich weg von Samuel. Er wandte sich weg von seinem Propheten. Ich möchte jetzt nicht zu viel hineinlesen, aber ich will nur damit sagen, es hat ein Aroma von Schlechtigkeit, so will ich es mal sagen. Also das Herz, das sich in Saul wandte, meiner Meinung nach nichts Positives. Okay? Und das Interessante ist ja, in Psalm 105 haben wir, dass das Herz der Ägypter sich gewandt hat und dadurch das Volk Israel in Sklaverei gekommen ist. Was erlebte das Volk Israel unter der Herrschaft von Saul? Sklaverei. Der Herr hat das Volk noch gewarnt. Wenn ihr einen König wollt, wie die anderen Nationen, seid gewarnt, er wird nehmen, nehmen, nehmen. Er wird eure Knechte nehmen und den Krieg tun. Er wird eure Äcker nehmen und es in seinen Besitz tun. Er wird euch versklaven. Er wird euch, wie die Ägypter damals, wird er euch behandeln. Ist nur interessant. Also, Saul hat kein neues Herz bekommen. Hier wird keine Wiedergeburt beschrieben. Auch wenn es im Alten Testament Wiedergeburt gegeben hat, das werden wir hoffentlich noch sehen. Aber an der Stelle bei Saul ist keine Wiedergeburt gemeint. Und deswegen ist es auch kein Abfall von Saul. Man denkt ja vielleicht häufig, dass im Alten Testament die Menschen den Geist bekommen haben, aber dann doch irgendwie abfallen konnten. Und im Neuen Testament geschieht es nicht mehr. Bei Saul, der war noch nie wiedergeboren. Er konnte von nichts abfallen. Er hatte den Geist nicht in sich. Und jetzt möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Und jetzt müssen wir über den Heiligen Geist nachdenken, was er denn alles im Alten Testament getan hat. Denn der Geist des Herrn kam über Saul. Und er weissagte daraufhin. Das Zeugnis des Alten Testaments unterscheidet zwei Arten der Wirksamkeit des Heiligen Geistes im Alten Testament. Es gibt mehrere Wirksamkeiten, aber ich möchte jetzt mal zwei Wirksamkeiten herausnehmen. Und man muss nämlich zwischen diese zwei Wirksamkeiten des Heiligen Geistes im Alten Testament unterscheiden zwischen der Einsetzung zum Dienst und die Errettung der Menschen. Also auf der einen Seite gibt es die Wirksamkeit des Heiligen Geistes zum Dienst im Alten Testament und auf der anderen Seite die Wirksamkeit des Heiligen Geistes zur Rettung. Das sind die zwei, die man unterscheiden muss im Alten Testament. Im Neuen Testament nicht mehr. Wir kommen gleich noch darauf, was das wirklich bedeutet. Aber zunächst mal die Wirksamkeit des Heiligen Geistes zum Dienst im Alten Testament. Gerade die Stelle bei Saul zeigt, dass es nur ein Wirken des Heiligen Geistes zum Dienst war. Als nämlich der Geist des Herrn über Saul kam, hat er was getan? Er hat geweissagt, er hat prophetisch geredet. steht nichts von Buße oder von Vertrauen in den Herrn oder sowas, sondern unmittelbar, nachdem der Geist Gottes über ihm kam, hat er geweissagt. Es ist die Wirksamkeit zum Dienst, was bei Saul beschrieben wird. Weil wir, wie wir schon besprochen haben, sein ganzes Leben gegen das Verhalten eines vertrauensvollen Kindes Gottes steht, so will ich es mal sagen. Und Saul ist da kein Einzelfall. Bei den Richtern ist es ständig so. Ich möchte ein Beispiel mit euch machen. Saul ist das erste Beispiel, Jephtha ist das zweite Beispiel. Schlag mit mir mal Richter Kapitel 11 auf. Da haben wir dieselbe Formulierung. Und nicht nur bei Jephtha, sondern bei vielen anderen Richtern, dass der Geist des Herrn über sie kam und sie dann zum Dienst des Richtens eingesetzt wurden. Gott hat sie sozusagen zum Richter bestellt und das, indem er ihnen über sie den Heiligen Geist gegeben hat. In Vers 29, Richter Kapitel 11, Vers 29, da heißt es, da kam der Geist des Herrn über Jephtha und er zog durch Gilead und Manasse und zog nach Mispa in Gilead und von Mispa in Gilead zog er weiter zu den Söhnen Ammon. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammon wirklich in meine Hand gibst, dann soll der, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen. Wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammon zurückkehre, der soll dem Herrn gehören. Ich will ihn als Brandopfer opfern. Seht ihr, der Geist des Herrn kam über Jephtha. Er hat angefangen zu richten, aber sein Verhalten danach ist überhaupt nicht dem Wort des Herrn gleich. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wie die Geschichte weiterging von Jephtha. Welcher Mensch kam denn aus dem Haus als erstes, wo er siegreich zurückgekehrt ist? Seine Tochter. Nur kurz gedanklich zu 5. Mose Kapitel 18 zurück. Was war das Kennzeichen von Götzendiener, dass sie ihre Söhne und Töchter übers Feuer gehen ließen? Und Jephtha macht das genau so. Es ist nicht das Wort des Herrn, das es ihm geboten hat. Der Geist des Herrn kam über ihn und der Geist des Herrn hat ihm das gesagt. Sondern der Geist des Herrn kam über ihn, er hat angefangen zu richten, aber sein Verhalten war götzendienerisch. Und dasselbe finden wir bei Saul auch. Wir finden sogar dieselbe Geschichte bei Saul. Und das ist doch interessant. Auch Saul hat so ein, ich sag's mal einfach plump, so einen dummen Schwur gemacht. Als sie kurz vor einer Schlacht standen, Saul, und gegen die Philister gekämpft haben, hat Saul einen Schwur geleistet, ein Gelübde, genau wie Jephtha, und hat gesagt, heute wird niemand essen, bis ich siegreich, bis ich siegreich auch wieder herkomme oder ich weiß es gerade nicht mehr. Kapitel 14 müsste das sein. Ja, als die Männer von Israel an jenem Tag ins Gedränge kamen, beschwor Saul das Volk und sagte, verflucht ist jeder, der vor dem Abendessen etwas isst, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Hier spricht er einen Fluch aus über all diejenigen, die etwas essen. Und wer hat etwas gegessen? In dieser Zeit? Jonathan, sein eigener Sohn. Und er war im Begriff, seinen eigenen Sohn zu opfern. Und das Volk des Herrn musste die Priesterstellung einnehmen und hat Fürbitte geleistet für Jonathan, hat gesagt, bitte schlachte ihn nicht, bitte opfere ihn nicht. Sie mussten ihn vor Saul bewahren. Es hat Gott sei Dank auch geklappt. Aber wir sehen, dass der Geist des Herrn über Menschen im Alten Testament kamen, heißt nicht zwingend, dass sie auch gerettet wurden. Das Alte Testament unterscheidet noch zwischen Dienst und zwischen Rettung. Das dritte Beispiel finden wir in 4. Mose. In 4. Mose Kapitel 11, da geht es um den Geist, den Mose hatte. Natürlich auch der Geist des Herrn, den er bekommen hat, um das Volk des Herrn zu führen. Und es geht darum, dass Mose, ihm die Last irgendwann zu schwer wurde und der Herr hat gesagt, sondere mir 70 Älteste aus und ich nehme von deinem Geist und gebe sie auf die 70 Ältesten, damit sie dir im Dienst behilflich sind. Und die Geschichte geht weiter, sie bekommen alle den Heiligen Geist und weissagen dann auch, also man sieht auch eine Berufung zum Dienst. Und dann gibt es aber zwei Leute, Eldad und Medad. Ich lese es vielleicht vor. 4. Mose Kapitel 11, Vers 27 bis 29. Da lief ein junger Mann hin und berichtete es Mose und sagte, Eldad und Medad weissagen im Lager. Sie sind nicht zu den 70 Ältesten rausgegangen, sondern sie waren noch im Lager, haben aber auch den Geist bekommen und haben geweissagt. Und Josua, der Sohn des Nun, der schon von seiner Jugend an der Diener des Mose gewesen war, antwortete, mein Herr, Mose, halte sie zurück. Aber Mose sagte zu ihm, eiferst du für mich? Mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder nur Mose, die 70 Ältesten und wahrscheinlich noch Josua und Kaleb, nur diese sind gerettet. Oder wir unterscheiden zwischen dem Dienst und der Rettung. Der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, Mose sagt zu ihm, warum sollte ich ihnen wehren? Mein Wunsch ist es, dass sie alle dienen würden, dass sie alle in den Dienst des Herrn gestellt wurden. Aber wir nehmen doch nicht an, dass diese Leute die einzigen Menschen sind, die gerettet wurden. Es gab viele in Israel, die gerettet wurden, aber es gab wenige, die im Volk Gottes gedient haben. Und das ist eine Bitte von Mose, wo er sagt, mögen doch alle im Volk des Herrn, im Dienst des Herrn stehen. Und in Joel 3 wird dann diese Bitte von Mose zu einer Prophezeiung. Wisst ihr was, in Joel 3 ist die bekannte Stelle, wo Joel prophezeit, es wird eines Tages der Geist des Herrn ausgegossen werden über alle, über Knechte und über Mägde, über Frauen und über Männer, über Kleine und über Große. Alle im Volk des Herrn werden in den Dienst des Herrn gestellt. Und in Apostelgeschichte 2 haben wir dann die Erfüllung, wo der Geist des Herrn an Pfingsten ausgegossen wurde über alle. Und alle im Volk Gottes stehen jetzt im Dienst des Herrn. Du und ich, wir stehen im Dienst des Herrn, gesalbt vom Heiligen Geist, weil im Neuen Testament, unter dem Neuen Bund, Rettung und Dienst nicht mehr unterscheiden wurden oder nicht mehr unterscheiden werden. Also von Moses Bitte zu Joels Prophetie und zur Erfüllung im Neuen Testament. Und das ist der Unterschied zwischen dem Neuen Testament und dem Alten Testament. Im Neuen Bund gehen diese zwei Dinge zusammen. Das waren jetzt drei Beispiele, wie der Heilige Geist im Alten Testament zum Dienst gewirkt hat. Okay? Jetzt möchte ich drei Beispiele sagen, wo er zur Rettung gedient hat. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ich hoffe, ihr habt noch 4. Mose aufgeschlagen, oder? Ja, okay. Lass mit uns in Kapitel 27 gehen. Ich möchte euch zeigen, dass das Alte Testament auch bezeugt, dass der Heilige Geist dafür zuständig war, um die Menschen zu retten, um in ihnen zu wohnen, um all die geistlichen Segnungen, die wir erfahren, auch im Alten Testament gewirkt wurden. Wiedergeburt, Glaube, Buße, Heiligung, all diese Aspekte, Nachfolge, all das wurde vom Heiligen Geist bereits im Alten Testament gewirkt. Nicht in der Klarheit. Absolut nicht in der Klarheit wie im Neuen Testament. Warum? Weil das Evangelium nicht in der Klarheit offenbart war. Im Alten Testament wurde das Evangelium durch Tempel, durch Schatten und Vorbilder weitergegeben, durch Propheten, durch Priester. Da stand der Dienst des Evangeliums im Vordergrund. Und da stand die Wirksamkeit des Heiligen Geistes zum Dienst im Vordergrund, im Alten Testament. Es bedeutet aber nicht, dass der Heilige Geist nicht gewirkt hätte zur Rettung im Alten Testament. In Kapitel 27, da geht es um die Nachfolge von Mose. Und Mose, wir können es ab Vers 15 lesen, Kapitel 27, Vers 15. Mose sagt hier, Mose redete zu dem Herrn und sprach, der Herr, der Gott des Lebensgeistes, allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen her zum Kampf auszieht und vor ihnen her ins Lager einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also hier bittet Mose darum, dass der Herr doch einen Mann aus Israel zum Dienst segnet. Also also eine Nachfolge von Mose. Und jetzt hört, was der Herr sagt. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun, ein Mann, und jetzt interessant die Begründung, ein Mann, in dem der Geist ist und lege deine Hand auf ihn. Ich hoffe, ihr kommt wirklich noch mit. Der Wunsch von Mose war es, an den Herrn, heilige mir jemand zum Dienst. Und die Begründung vom Herrn ist, ja, ich heilige dir jemand zum Dienst und ich nehme jemanden, in dem bereits der Geist ist, in dem bereits der Geist wohnt. Und erst danach, wo Mose danach zum Dienst gesegnet hat, das können wir in 5. Mose Kapitel 34, Vers 9 lesen, ich möchte es jetzt nicht aufschlagen, aber da legt Mose dem Josua die Hände auf und dann heißt es, dass Josua den Geist der Weisheit bekam. Seht ihr die Unterschiede? Hier haben wir das Zeugnis vom Herrn, der sagt, in Josua wohnt bereits der Geist Gottes. Und dann wurde er zum Dienst gesegnet und bekam noch zusätzlich den Geist der Weisheit, um das Volk zu führen. Das ist jetzt ganz vage, hier steht nichts von Wiedergeburt, hier steht nichts von Buße und so weiter. Aber geht mit mir ein paar Kapitel zurück, in Kapitel 14. Dort wird es ein bisschen konkreter, nämlich von seinem Partner. Es gab ja, als sie kurz davor waren, das Land Kanaan einzunehmen, gab es ja 12 Kundschafter, die in das Land Israel ausgesendet werden sollten, um das Land auszukundschaften. Und 12 kamen auch wieder zurück, nur 10 davon haben gesagt, wir drehen um, wir bleiben in der Wüste oder gehen zurück nach Ägypten, die Feinde sind zu stark im Land Kanaan. Und nur Kaleb und Josua haben gesagt, nein, vertraut den Herrn, er hat es uns gegeben, das ist das verheißene, versprochene Land, er wird auch dafür sorgen, dass wir es bekommen. Der Herr kämpft für uns. Also man sieht, Kaleb und Josua sind eng miteinander verbunden, weil das die einzigen 2 Kundschafter waren, die treu dem Herrn nachgefolgt sind. Und in Kapitel 14, Vers 24, lesen wir jetzt, was das für ein Geist in Kaleb war oder beziehungsweise wozu es geführt hat, dass Kaleb diesen Geist hatte. Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war, und er mir völlig nachgefolgt ist, nur bis hierhin. Seht ihr die Parallele? Ein anderer Geist war in Kaleb und das bedeutet, dass er mir treu nachgefolgt ist. Ohne diesen Geist konnte Kaleb auch Gott nicht treu nachfolgen. Es braucht den Heiligen Geist, sowohl im Neuen als auch im Alten Testament, damit Menschen dem Wort des Herrn treu nachfolgen. Ihr seid noch fit für zwei Bibelstellen, oder? Ich möchte es einfach nur unterstreichen durch Psalm 143. Ich finde es so herrlich, weil das sind eben, wie ich gesagt habe, nicht die eindeutigsten Stellen. Es ist unterschwellig im Alten Testament, aber trotzdem ist es da, dass der Heilige Geist rettet, wiedergebärt, Glauben schenkt und zur Buße führt. In Psalm 143 weiß David, dass es den Heiligen Geist braucht. Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich in ebenes Land. Hier sehen wir auch diese Parallele. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Vater, ich bitte dich, lehre mich innerlich, leite mich in deinem Wort, damit ich zu deiner Ehre lebe, nicht aus meiner Kraft, nicht auf Vertrauen auf mich selbst, sondern im Vertrauen auf dich, lehre mich. Und dann sagt er als Parallele, dein guter Geist leite mich. Das sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern es ist ein und dasselbe aus zwei verschiedenen Perspektiven. Lehre mich innerlich, dir nachzufolgen, dein guter Geist leite mich. Und die letzte Stelle ist Jesaja 57, Vers 15 und danach bin ich nicht fertig, aber danach gibt es keine Bibelstelle, aber die anderen Bibelstellen zitiere ich einfach nur. Es ist einfach ein herrlicher Vers, wo beweist, dass der Geist, Jesaja 57, Vers 15, wo der Herr beweist, dass der Heilige Geist in den Heiligen des Alten Testaments gewohnt hat. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich. Also ich bin himmelhoch über euch. Ihr könnt nicht zu mir kommen. Und auf der anderen Seite aber, in der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Seht ihr das? Ich wohne himmelhoch über euch, ihr kommt nicht zu mir. Aber wenn ihr euch demütigt, wenn ihr mir vertraut, wenn euer Geist zerbrochen im Inneren ist und ihr sagt, ich kann nicht aus meiner Kraft leben, ich vertraue dir, dass du für mich das vollbringst, was ich nicht kann, in diesem zerbrochenen und zerschlagenen Geist, in dem wohne ich auch. Und das ist das Wundervolle, auch im Alten Testament schon. Und es ist genau das, was Jesus lehrt. Als Nikodemus nämlich zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Herr, nur du kannst solche Zeichen tun, die du tust. Und er ihm dann auslegt oder erklärt, wie sich das verhält mit dem Reich Gottes und sagt, niemand kann das Reich Gottes sehen, wenn er nicht von neuem geboren ist. Und Nikodemus hakt nochmal nach und Jesus erklärt ihm, du musst von Neuem durch Wasser und Geist wiedergeboren werden. Fragt Nikodemus, ein Schriftgelehrter des Alten Testaments, fragt ihn, wie kann das geschehen? Und Jesus sagt, du bist ein Lehrer und du weißt es nicht? Es bedeutet, Jesus setzt voraus bei dem Schriftgelehrten, bei Nikodemus und sagt, du kennst das Alte Testament, du solltest wissen, dass es möglich ist oder dass es der Heilige Geist ist, der die Wiedergeburt geschaffen hat, auch im Alten Testament. Also, zusammengefasst, wir sind uns alle einig, dass jeder Mensch nicht durch eigene Kraft gerettet wird, oder? Hebräer 11 macht es deutlich. Er sagt, Er listet da alle Menschen, also nicht alle Menschen, aber viele Glaubenshelden auf und sagt, durch Glauben ist Noah, durch Glauben ist Mose und so weiter. Und sagt, dass der Glaube, das Vertrauen auf den Herrn ist das Entscheidende. Und jetzt ist die Frage, sagt die Schrift, dass im Alten Testament die Menschen aus eigener Kraft ihr Glauben bewirkt hat und im Neuen Testament der Heilige Geist? Ich denke nicht. Und ich hoffe, ich habe euch Bibelstellen gegeben, die das bezeugen.